Willkommen beim Einfachmachen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfachmachen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen.
Es gibt Menschen, deren Lebenslauf beeindruckt. Und dann gibt es Menschen, deren Integrität beeindruckt. Mein heutiger Gast war Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Nationalratsabgeordnete, Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin und für viele eine Stimme der Vernunft in einer immer lauteren Welt. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch über Entscheidungen, Mut, Familie, Politik und Verantwortung.
Herzlich willkommen, Frau Dr. Irmgard Chris im Einfachmachen-Podcast. Ich sage am Anfang immer dazu, woher wir uns kennen. Also ich kenne Sie natürlich schon länger, weil Sie ja politisch verfolgt habe. Und wir hatten aber 2017 die große Ehre, als eine der wenigen Tischgespräche ausgewählt zu werden, die Sie damals im Zuge des Bundespräsidentschaftswahlkampfs durchgeführt haben. Gell?
Ja, es war eine schöne Erfahrung. Ich erinnere mich sehr gern an den Besuch bei Ihnen. War sehr, sehr nett.
Ja, danke. Aber ich habe mir ganz viel überlegt und eine Überlegung war, wie mache ich denn das? Wie soll denn ich die Frau Dr. Irmgard Chris vorstellen? Jetzt würde ich Sie bitten, auf die Frage, wenn Sie sich heute nicht mit Ihren Funktionen vorstellen dürften, wie stellen Sie sich selber vor?
Ja, also ich bin Juristin, also ich habe Jus studiert. Das war nicht mein Traumfach. Ich wollte immer Lehrerin werden und wäre gern Volksschullehrerin geworden, aber das war nicht, weil ich eben nicht singen konnte und dann in die Lehrerbildungsanstalt nicht aufgenommen wurde. Ja, und dann habe ich Jus studiert, noch immer mit dem Willen, Lehrerin zu werden. Und das ist ja auch ein schöner Beruf. Ich habe ja später das Glück gehabt, dass ich auch auf der Uni unterrichten konnte. Und der ganz große Vorteil beim Unterrichten ist ja, dass man die Sachen selber dann viel besser versteht, wenn man sie jemandem erklären muss. Und es sind auch immer wieder schöne Begegnungen. Ja, und ansonsten, ich habe eine Familie, ich habe zwei Buben, wir sind jetzt auch schon erwachsen, lebe in der Steiermark und bin jeden Tag dankbar, dass ich noch aufstehen kann, dass ich noch hinausgehen kann, dass ich mich bewegen kann, weil ich ja weiß, dass nichts selbstverständlich ist. Ich bin heuer 80 und dann ist es nicht so, dass nicht jeder noch in der Verfassung, wo er alles machen kann. Und mir geht es schon noch gut. Und daher bin ich drüber sehr froh und dafür sehr dankbar.
Super. Darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Worauf sind Sie denn in Ihrem Leben am meisten stolz, obwohl es in keiner Biografie, die ich jetzt so in der Vorbereitung durchwälzt habe, drinsteht?
Also ich könnte nicht sagen, dass ich auf irgendetwas stolz bin. Worüber ich froh bin und wofür ich dankbar bin, dass ich sehr viel Glück gehabt habe. Sehr viel Glück insofern, als ich immer wieder Menschen begegnet bin, die mir weitergeholfen haben, die mich inspiriert haben, die mich unterstützt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber die mir eben geholfen haben, einen bestimmten Weg zu gehen. Und das war ein großes Glück. Ich glaube, das ist kein Grund, darauf stolz zu sein. Das waren Zufälle, dass ich da jemandem begegnet bin, hat sich gut gefügt und ja, ich bin dankbar dafür.
Aber das ist so ein bisschen eine Eigenheit, glaube ich, auch von hochintegren Menschen, dass sie sich gar nicht erlauben, auf etwas, was sie erreicht haben, stolz zu sein. Kann das sein?
Naja, das weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und an Lebenserfahrung etwas gewonnen hat, dann weiß man ja, dass man nur aus eigener Kraft, wenn überhaupt, etwas sehr wenig schaffen kann. Dass es immer das Umfeld ist, das eine große Rolle spielt, eben die Begegnungen, die ich schon erwähnt habe. Und ja, das Typ Manker hat da mehr Glück, andere hat weniger Glück, so wie das der Michael Köhlmeier mal bei einem Vortrag genannt hat. Na, mancher hat das große Los in der Geburtslotterie oder jedenfalls ein gutes Los gezogen und der andere vielleicht eine Niete. Da kann nichts dafür. Also ich finde, das Wesentliche ist, dankbar zu sein, also sich das anzuschauen und zu sagen, habe ich Glück gehabt, dass das so gelaufen ist, hat mich vor dem bewahrt oder dem bewahrt. Ich meine, ich habe viel falsch gemacht, logischerweise. Gell? Wird kaum einen Menschen geben, der sich hinstellen kann und sagen, meinem Leben ist alles gelungen, ich habe alles richtig gemacht. Natürlich nicht. Ne? Aber es hat sich dann immer wieder gut gefügt.
Ja, wunderbar. Sie haben es eh schon angekündigt, also einfach machen beginnt zu Hause. Sie haben selber 5 Kinder.
Also ich habe 3 Stiefkinder und 2 eigene. Wir sind eine klassische Patchwork-Familie.
Ja, aber mit 5 Kindern, Familie, gleichzeitig eine außergewöhnliche Karriere. Wie organisiert man so ein Leben, ohne ständig das Gefühl zu haben, etwas zu versäumen?
Also ich habe da auch viel Glück gehabt. Mein Mann war ja Alleinerzieher seiner 3 Kinder aus erster Ehe und hatte eine Haushälterin und die war schon 8 Jahre im Haus, als ich gekommen bin und die ist geblieben. Das war das große Glück. Sie ist erst mit 70 dann in Pension gegangen und dadurch war immer jemand da, der sich um alles gekümmert hat. Um die Kinder, ums Haus, ums Kochen, ums Einkaufen, um alles. Also ich habe da sehr, sehr viel Unterstützung gehabt, sonst hätte ich das nicht so geschafft.
Gab es da Momente, in denen Sie privat einfach gemacht haben, obwohl Ihnen vielleicht jemand davon abgeraten hätte?
Wie meinen Sie das, was privat gemacht? Ich habe jetzt nicht die Frage nicht verstanden.
Wo Sie privat einfach gemacht haben, also einfach irgendwas gemacht haben, was Ihnen vorkommen ist, obwohl Ihnen jemand anderer davon abgeraten hätte.
Also da könnte ich konkret jetzt nichts nennen. Ich habe ja in meinem Beruf immer versucht, meine Sachen so gut wie möglich zu machen. Ja? Also, und auch so, also ich meine, ich war ja Richterin und dann ist es mir natürlich auch passiert, ich habe einen Akt gelesen und habe dann eigentlich nicht gewusst, ja, wie soll ich das lösen, wie komme ich mit dem zurecht. Und dann habe ich einfach begonnen, nicht? Es gibt ja eine bestimmte Struktur, die eine Entscheidung hat. Und als ich dann in der Instanz war, beim Obergericht oder beim obersten Gerichtshof, habe ich einfach einmal begonnen, das zu schreiben. Und im Zuge des Schreibens ist mir dann auch so gut wie immer eine Lösung eingefallen. Also ich glaube schon, dass es da wichtig ist, dass man einfach tut. Einmal beginnt und das einmal probiert und schaut, wie weit man kommt.
Eine wunderbare Überleitung. Das nächste Kapitel bei mir heißt nämlich Entscheidungen treffen. Sie haben ja Ihr Leben lang Entscheidungen treffen müssen, deren Auswirkungen möglicherweise auch enorm waren für andere. Wie treffen Sie denn solche Entscheidungen?
Ja, also da gibt es ja bestimmte Strukturen, nach der man vorgeht. Man muss einmal sich den Sachverhalt vergegenwärtigen. Also man muss unterscheiden, ob in der ersten Instanz tätig ist oder in der zweiten oder dritten Instanz. Die größte Verantwortung hat ein Erstrichter oder eine Erstrichterin, weil man ja in der ersten Instanz den Sachverhalt feststellt. Und um den Sachverhalt festzustellen, werte ich Urkunden aus, vernehme Zeuginnen und Zeugen. Und da ist es wichtig, dass man die Menschen verstehen kann und sich selber auch verständlich macht. Und dann eben sich ein Bild formt von dem, was wirklich passiert ist. Also da versucht man drauf zu kommen. Ja, wie war es denn wirklich? Ne? Was ist denn da geschehen? Ne? Und das ist dann die Grundlage dafür, auf der die rechtliche Beurteilung aufbaut. Und natürlich brauche ich gewisse Rechtskenntnisse, ohne die geht es nicht. Ne? Und muss überlegen, wie ist das einzuordnen? Und dann habe ich den Sachverhalt, ich habe die anwendbare Norm, ich muss das subsumieren, das heißt, ich muss auf diesen Sachverhalt diese Norm anwenden und muss sagen, ich weiß nicht, der ist 35 Jahre immer auf dem Weg gefahren. Ja? Der hat das jetzt bewiesen, dass der da immer gefahren ist und daraufhin hat er eine Dienstbarkeit erworben, weil das Gesetz sagt, wenn ich ersitze eine Dienstbarkeit, wenn ich mehr als 30 Jahre einen Weg zum Beispiel benutze, gerade am Land, sind das Streitigkeiten, die sehr häufig ist. Und da ist es oft nicht leicht, den Sachverhalt festzustellen, weil ich habe es erlebt. Man vernimmt, was weiß sie, 20 Zeugen, 10 sagen, er ist immer gefahren und 10 sagen, er ist nie gefahren. Also man muss dann das auch würdigen und abwägen. Und man muss zu einer Entscheidung kommen, glaube ich dem oder glaube ich dem. Und dann muss ich zu dem stehen. Ich muss es ja verantworten.
Ist das Ihr persönliches System oder ist das einfach im,
ja, das
bei Richtern so vorgesehen oder
ja,
ist das
ja,
einfach auch Erfahrung?
Nein, nein, das ist generell so, so soll ein Richter, Richterin vorgehen.
Jetzt kommt es aber wahrscheinlich darauf an, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um dann auch zu entscheiden? Weil das kann man ja natürlich, das könnte man ja jahrelang machen, dass ich mir da anhöre und neue Gutachten anordne und was weiß ich, was weiß. Und irgendwann muss ich aber sagen, okay, jetzt ist es Zeit zu handeln, jetzt triff ich die Entscheidung. Was ist
natürlich,
das dann?
Ja, wenn ich das durchgedacht habe, überlegt habe, muss ich sagen, ja, das ist jetzt etwas, mit dem ich leben kann, das ist stimmig, dieses Bild, das ich mir gemacht habe, und dann treffe ich die Entscheidung. Ja, mein, natürlich, es gibt Leute, die können das nicht. Ne? Die sind auch für den Beruf eines Richters oder einer Richterin völlig ungeeignet. Weil ich muss sagen, das ist es, ja, und ich muss dazu stehen. Und ich muss es begründen können. Also, ja, das ist schon ein Grunderfordernis dafür, wenn man diesen Beruf hat.
Viele stellen sich ja Richterinnen als nüchterne Juristen vor oder Juristinnen vor. Wie viel Mensch darf und wie viel Mensch muss Richterin sein?
Ja, also ich glaube, man kann das ja nicht ausblenden, dass man ein Mensch ist, ne? Aber man darf sich jetzt nicht von Gefühlen der Sympathie oder Antipathie leiten lassen, ne? Man muss vor allem die Fähigkeit der Selbstreflexion haben. Man muss sich fragen können, warum sehe ich das so? Warum bin ich jetzt gegen den oder die Zeugin oder Partei eingenommen? Warum sagt mir der oder die nicht zu? Also man muss sich selber immer wieder fragen und sich selber und seine eigenen Ansichten und Einstellungen kritisch sehen. Ist nicht immer leicht, ne? Aber darum muss man sich bemühen.
Jetzt hat die Arbeit, oder nein, zuerst noch, gibt es Urteile oder Situationen, die Sie emotional bis heute begleiten?
Ja, also es gibt schon Fälle, die mir noch sehr lebhaft in Erinnerung sind. Und das war, als ich dann beim Obersten Gerichtshof war, da habe ich auch Familienrechtssachen gemacht. Das ist dort eine allgemeine Sache, also das kann jeder Senat kriegen, sonst sind ja Spezialzuständigkeiten. Und ich habe immer unlauteren Wettbewerb im Materialgüterrecht gemacht. Ich war immer in Handelssachen tätig. Aber im Obersten Gerichtshof waren es auch Familiensachen. Und das waren schon Entscheidungen, die sehr schwer waren. Soll ein Kind in der Pflegefamilie bleiben oder soll es zur leiblichen Mutter zurückkommen? Soll die Geschwister getrennt werden? Ein Kind bei der Mutter, ein Kind beim Vater? Wie soll man das entscheiden? Also das sind Entscheidungen, wo einem dann bewusst ist, ich bestimme jetzt auch über den Lebensweg eines Menschen. Was macht den Unterschied, nicht? Ist er, wie er dann aufwachsen kann. Das ist schon etwas, was mich damals sehr beschäftigt hat, viel darüber nachgedacht hat. Waren nicht einfach diese Entscheidungen. Und ob wir richtig entschieden haben, das weiß ich nicht. Das ist, ich denke mir oft, was wohl dieses Kind, das wir damals in einem Fall hatten, der war damals 5 und der wird jetzt vielleicht 25 sein oder so. Du denkst, ja, wie hat sich der dann entwickelt und was richtig, was falsch, das weiß man alles nicht. Ne? Aber man muss halt mit dem Bemühen herangehen, das möglichst gut zu machen. Und man darf sich selber auch nicht überschätzen. Ich bin nicht der liebe Gott, dass ich in die Zukunft schauen kann oder in den Menschen hineinschauen kann. Ich kann nur, soweit das nach menschlichem Ermessen möglich ist, mich bemühen, eine gute und richtige Entscheidung zu treffen.
Hat sie Ihre Arbeit da optimistischer oder realistischer gemacht?
Das könnte ich gar nicht sagen. Also ich glaube, war nie, ich habe da nie Illusionen gehabt, was jetzt die Menschen betrifft. Und grundsätzlich bin ich optimistisch. Und es hat auch daran nichts geändert, weil selbst wenn ich jetzt mit einem Fall konfrontiert wurde, wo sich jemand schäbig verhalten hat, denke ich mir, natürlich gibt es das, das weiß ich auch. Ne? Es steckt alles in Menschen drinnen. Aber ich muss schon sagen, ich habe nie Strafsachen gemacht. Wie das ist, wenn jemand Strafsachen macht, also Strafrichter, Strafrichterin, Staatsanwalt, Staatsanwältin, da kann das schon anders sein. da erlebt man die Menschen immer wieder von ihrer schlechtesten Seite. Und ich finde auch, dass in der Gesellschaft dieser Dienst, den die Strafjustiz leistet, dass sie sich mit diesen Schattenseiten des Menschen, nicht nur Schattenseiten, oft sind es ganz schlechte Seiten des Menschen beschäftigt, das macht schon auch etwas mit einem selbst. Ne? Das finde ich eine große Leistung.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja gerade aktuell als Leiterin der Reformkommission mit dem SOS Kinderdorf, oder?
Ja, wir sind dabei, den Bericht fertigzustellen, ja.
Und da habe ich noch ein Interview gelesen, wo Sie, da haben Sie getitelt, solche Institutionen brauchen wir. Und
ja, das ist auch meine Überzeugung. Es sind nicht alle Familien in der Lage, den Kindern ein Zuhause zu geben, die Kinder entsprechend zu betreuen, entsprechend zu erziehen. Und wir werden ohne eine Möglichkeit der Fremdunterbringung nicht auskommen. Man versucht alles Mögliche. Und SOS Kinderdorf hat auch ein Programm, das heißt Eltern-Kind-Wohnen. Da kommen Eltern mit ihren 2, 3 Kindern oder wie viel ins Kinderdorf, bleiben dort 2 Jahre, werden unterstützt. Und man will ihnen zeigen, wie sie mit den Kindern, wie sie mit der Familie umgehen sollen. Und das schaffen es nicht alle. Da gibt es auch Leute, die das einfach nicht bewältigen. Und das sind jetzt nicht nur Menschen, wo man sagt, na gut, die sind vielleicht psychisch extrem belastet oder intellektuell halt schlechter ausgestattet, wie immer. Aber das ist gar nicht so. Es gibt genug Menschen, ja, die haben diese Kraft nicht, dass sie das leisten. Und was macht man mit den Kindern? Wir als Gesellschaft haben da eine Verantwortung. Und daher brauche ich Institutionen, ich brauche Plätze, an denen diese Kinder betreut werden können. Pflegefamilien gibt es viel zu wenig. Nicht? Also man braucht viel mehr, weil eben immer wieder Kinder aus ihren Familien weggenommen werden müssen. Und ich bin überzeugt, die Sozialarbeiterinnen, meistens sind es ja Frauen, machen das nicht aus Jux und Dollerei, weil das ist ja ein Riesenaufwand. Und sie müssen schauen, dass sie einen Betreuungsplatz haben. Sie müssen sich darum kümmern und alles. Denen ist es auch lieber, wenn das funktioniert. Versuchen ja alles, unterstützen die Familie, helfen denen. Aber oft geht es nicht. Und daher brauchen wir solche Institutionen, die diese Leistungen für die Gesellschaft und damit für uns alle erbringen.
Dass man da sich eine Vorstellung machen kann, was steht denn jetzt in so einem Bericht, den Sie da schlussendlich verfassen? Sind das Empfehlungen oder?
Das ist einmal eine kurze Geschichte von SOS Kinderdorf. Dann, da gibt es ja schon Studien, Moosburg und Imst. Also das wird kurz referiert. Und dann, wir haben ja mit weit über 100 Leuten gesprochen, die sich an uns gewandt haben. Und auch, was das ergeben hat, was ihre Eindrücke waren, was ihre Erfahrungen waren mit dem SOS Kinderdorf. Und aus dieser Sachverhaltsdarstellung leiten wir dann Empfehlungen ab und sagen, das könnt ihr besser machen, das müsst ihr so machen, wie immer. So ähnlich schaut das aus.
Jetzt bekommt man da ja medial und natürlich auch wir hier in Tirol von ganz vielen dort Beschäftigten mit, okay, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Gell? Da geht ja, verlieren ganz viele ihre Jobs, weil natürlich das ist, diese Organisation ja jetzt vielleicht nicht gerade implodiert, aber schon ziemlich erschüttert wurde und da ganz viele Stellen verloren gegangen sind einfach.
Ja, absolut. Das war ja auch ein Schock für die Leute, ne? weil man so ein heile Weltbild gehabt hat und dabei ausgeblendet hat, wie schwierig diese Arbeit ist, die dort geleistet wird. Und die Kinder, die heutzutage, aber nicht erst heute, schon in den letzten 20, 30 Jahren in das SOS-Kinderdorf kommen oder in ein anderes Kinderheim, gibt ja auch andere auch, oder auch in eine Pflegefamilie, das ist egal, die dorthin kommen, die haben ja oft so einen schweren Rucksack, die sind so belastet, die wurden vernachlässigt, die wurden gequält, die wurden missbraucht, was alles Mögliche. Die kommen dann dorthin und dass es da nicht einfach ist, ja, dann hier mit dem zurechtzukommen, dann sind ja die Menschen auch verschieden, die dort arbeiten. Manche sind dadurch überfordert, reagieren sich ab und dann kommt es eben zu Fällen, die es eigentlich nicht geben dürfte. Und was mich schon beschäftigt ist, dass dann so ein Pauschalurteil gefällt wird und dass die Leute sagen, na, denen gebe ich nichts mehr. Und übersehen völlig, dass ja auch viel Gutes geleistet wurde und geleistet wird und leiden dann alle. Also ich, meiner Information nach wird bei den Betreuerinnen und Betreuern nicht eingespart. Das ist in der Verwaltung. Das sind viele andere Aktivitäten, die SOS Kinderdorf in den letzten Jahren begonnen hat. Aber das SOS Kinderdorf ist ja nur eine solche Institution. Die anderen Institutionen haben genau die gleichen Probleme. Gibt es genauso Fälle? Oder denken Sie an die katholische Kirche? Denken Sie an die evangelische Kirche? Denken Sie an die Schulen in Deutschland? Ja? Also wo Menschen sind, kann sowas passieren. Soll nicht passieren. Und daher muss man alles tun, dass man hier möglichst eine möglichst große Sicherheit schafft, dass das nicht passiert.
Und dafür stehen dann auch ganz viele Empfehlungen in diesem Abschlussbericht, oder?
Ja.
Jetzt müssen wir nur kurz darüber reden, der Schritt in die Politik damals für Sie. Sie hätten ja gemütlich Ihren Ruhestand genießen können. Warum haben Sie sich da entschieden und sind in den Ring um die Bundespräsidentinnenwahl gestiegen?
Ja, Politik hat mich immer interessiert, aber ich war nie aktiv in der Politik. Und der Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin hat großen Einfluss darauf, wie die Leitungspositionen in unserem Staat besetzt werden. Und für eine Behörde, für eine Institution ist ganz entscheidend, wer an der Spitze steht. Heißt nicht umsonst, der Fisch stinkt vom Kopf. Und da hat jetzt als Bundespräsident oder Bundespräsidentin jemand die Möglichkeit, darauf hinzuwirken, dass wirklich integre Leute, fachlich qualifizierte Leute diese Führungspositionen bekommen. Das ist ganz wichtig für das Klima in einer Behörde oder einer Institution. Und das hätte mich schon gereizt, da eben zu versuchen, was beizutragen, damit die Leute eine gute Leistung erbringen können für uns alle, damit das funktioniert. Wir brauchen ja eine funktionierende Verwaltung. Ich kann nicht sagen, das sind viel zu viele Leute oder was immer da geredet wird. Ne? Wir brauchen das ja. Wir müssen schauen, dass wirklich qualifizierte Leute da an der Spitze stehen.
Wie schätzen Sie das jetzt ein? Weil der Kandidat, der dann schlussendlich gewonnen hat, wie macht er das?
Ja, ich finde, macht das sehr gut und ich finde, das ist, da können wir froh sein, dass wir so jemanden haben.
Und sind Sie im Nachhinein froh, weil er hat ja jetzt schon einige sehr, sehr brenzlige Situationen meistern müssen mit da Regierung tritt zurück und dann Übergangsregierung und dann ja sehr viele, ja sagen wir mal, nicht an der Tagesordnung normalerweise stehenden Scharmützel dann abhandeln müssen. Ich denke, das wäre Ihnen genauso gut gelungen, aber
weiß ich nicht, aber ich bin ein relativ angstfreier Mensch und wenn sich dann ein Problem stellt, muss man schauen, das zu lösen versuchen. Ja, also ich glaube schon, dass ich einen Weg gefunden hätte, aber ich weiß es natürlich nicht.
Ja.
Ne? Ja,
wann haben Sie denn damals gewusst, das muss ich jetzt einfach machen? Also auch da wieder interessiert mich ein bisschen der Entscheidungsprozess. Wie kommt man denn zur Überzeugung, das will und kann ich jetzt auch tun?
Na, wir haben ja verschiedene Leute zugeredet, dass ich das machen soll. Und ich habe mir gedacht, na, es interessiert mich schon, du kannst ja versuchen. Und warum nicht probieren? Das ist eine Herausforderung, es ist was Neues. Und es hat ja auch den ganz großen Vorteil gehabt, dass ich viele Leute dadurch kennengelernt habe und auch gesehen habe, wie viel Gutes in Österreich geschieht. Da hat man keine Ahnung. Wenn Sie die Berichte in den Zeitungen anschauen, hat man auch das Gefühl, völlig im Niedergang, alles schlecht, all die Leute sind deprimiert und so. Gibt aber so viele engagierte Leute, die sich einbringen in ihrer Gemeinde für die anderen. Und das war schon eine sehr schöne Erfahrung. Und bin froh, dass ich die Erfahrung machen konnte.
Würden Sie die Entscheidung heute wieder treffen?
Absolut, warum nicht? Ja.
Ja. Also wenn der Posten jetzt noch mal vakant würde.
Jetzt bin ich schon ein bisschen zu alt.
Das scheint mir überhaupt nicht so, aber ich habe ja auch gefunden, in Ihrem Bestreben damals haben Sie mit den 5V geworben. Die finde ich eigentlich zeitlos. Die würden eigentlich in fast jede Zeit für mich passen. Die 5V sind nämlich Veränderung, Verantwortung, Vernunft, Verständnis und Vertrauen. Das hat, glaube ich, viele Menschen angesprochen. Welche davon sind denn heute wichtiger denn je?
Ich glaube, die Verantwortung. Und die Verantwortung, das würde ich jetzt nicht nur bei den Politikerinnen und Politikern ansetzen, sondern bei jedem und jeder von uns. Wir alle tragen Verantwortung, dass dieses Gemeinwesen funktioniert. Denn wir sind das Volk, wie seinerzeit bei den Demonstrationen in der DDR in ihren letzten Zügen geheißen hat. Das sind wir. Im Artikel 1 unserer Verfassung heißt, das Recht geht vom Volk aus. Wir haben delegiert diese Macht, das Recht zu setzen, an die Abgeordneten. Aber letztlich sind wir die, die verantwortlich sind. Und sich dieser Verantwortung bewusst zu sein und damit auch Verständnis für den anderen aufzubringen, dann auch, das schafft auch Vertrauen. Wenn man weiß, der wird seiner Verantwortung gerecht, der fühlt sich verantwortlich, dann kann ich dem vertrauen. Denn der will was Gutes für die Gemeinschaft. Ich finde, dass das zu schwach ausgeprägt ist. Jetzt liest man immer wieder über Umfragen, wo Leute sagen, na, ich bin so unzufrieden, alles furchtbar, alles geht den Bach hinunter, wir brauchen den großen Crash, ja, wir müssen doch ganz von Neuem beginnen. Ich halte das für einen absoluten Irrsinn. Und ich finde das völlig unverantwortlich. Denn ich bin ja Teil dieser Gesellschaft. Ich trage auch mit die Verantwortung, dass der Zustand so ist, wie er ist. Da muss halt ich was tun und ich kann was tun. In dem Bereich, in dem ich was tun kann. Wenn sich jeder und jede von uns bemüht, schaut es gleich anders aus. Und nicht alles schlecht machen. Wenn jetzt haben wir diese Drei-Parteien-Regierung, ist ja logisch, dass die nicht immer einer Meinung sind. Sonst müssten sie ja nicht verschiedene Parteien sein. Die vertreten einfach verschiedene Interessen. Und dann ist es absolut zu kindisch zu sagen, ja, die streiten da. Was heißt, sie streiten? Das sind einfach verschiedene Interessen, die sie vertreten. Und da müssen sie versuchen, einen Kompromiss zu finden, wie wir alle in der Gesellschaft. Und ich glaube, da einen realistischen Blick, eine realistische Einstellung zu haben, das ist Teil unserer Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen.
Jetzt haben Sie einen ganz tollen Begriff gesagt, den ich total gern mag, aber wo ich befürchte, wir haben ein bisschen verlernt, das gut zu machen, nämlich streiten. Sollte man Streiten als Schulfach einführen, weil ich glaube, das wäre also so ein richtiger Streit um ein Thema, wo man um Positionen ringt. Also mich beflügelt sowas ungemein. Da kriegt man ganz viel mehr außer, auch wenn jetzt Positionen im Raum stehen, die mir komplett widerstreben, aber so ein Streit um die Sache ist einfach was Lästiges. Das taugt mir.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja.
Haben die Begriffe, also diese 5V, heute eine andere Bedeutung bekommen?
Das glaube ich nicht. Das sind einfach Begriffe, die auf uns Menschen gemünzt sind, auf unsere Schwächen, auf unsere Stärken. So wie es ist wichtig, wie eh und je, dass wir Verständnis füreinander aufbringen. Es ist wichtig, dass wir alles tun, damit Vertrauen entsteht. Die Verantwortung habe ich schon erwähnt. Also ich glaube, da ändert sich nichts. Und egal, ob jetzt die KI noch mächtiger wird, na, da werden diese Vs auch noch wichtiger. Oder mindestens ebenso wichtig. Aber sie werden verlieren jedenfalls nicht an Bedeutung, diese Begriffe.
Ich würde sagen, das sind Werte. Und die machen vielleicht auch aus, warum ich so eine gute Verbindung zu ihnen spüre. Verantwortung, Vertrauen und Veränderung, die sind auch sehr weit oben bei mir in der Rangliste der Werte. Was braucht denn unsere Gesellschaft da aktuell am dringendsten? Also, Sie haben schon gesagt, Verantwortung, dass das einmal gescheit abgeholt wird. Ich kann mich erinnern, unser Tischgespräch hat sich ja ganz viel darum gedreht, dass man so Bürgerbeteiligungssysteme oder Bürgerparlamente schafft und so weiter, wo eben genau diese Verantwortungsaufteilung in der Gesellschaft passieren soll. Viel stärker als dieses Stellvertretersystem mit Parlamenten, wie es heute ist. Das glaube ich, können wir immer noch unterschreiben, oder? Gibt es da irgendwas, was das einschränken
Absolut.
wird?
Ja, absolut, ja. Ich finde ja, ich meine, man muss das Positive sehen und wir haben ja lebendige Demokratie. Ja, nur müssen eben die Leute sich einbringen und ich darf nicht mein Wahlrecht dazu benutzen, um jemanden was auszuwischen, um jetzt mich zu rächen für irgendetwas. Meine, das ist der falsche Ansatz, ne? Sondern ich muss mein Wahlrecht dazu ausüben, damit was Gutes geschieht. Und das Gute ist jetzt jedenfalls meiner Einstellung nach nicht zurück in eine Vergangenheit, die so nie gegeben hat. Ich meine, das ist eine Illusion. Wenn ich sage, na, früher war alles besser, was heißt früher? Früher waren wir jünger, ja, das war vielleicht besser, aber man weniger Erfahrung gehabt. Ne? Aber ansonsten war doch jedenfalls so jemand wie ich, der jetzt bald 80 ist, der kann doch auf eine Zeit zurückblicken, wo es immer besser geworden ist. Ne? Immer, die Möglichkeiten immer größer. Ihr wärst heute mit einem jungen Mann gesprochen, der in Cambridge studiert und auch in England schon in die Schule gegangen ist und der eben da seine Arbeit schreibt und da halt mit mir darüber geredet hat, wie leicht es heute für die jungen Leute geworden ist, ins Ausland zu gehen, so wie Sie das von Ihrem Sohn sagen. Ne? Die Welt steht offen. Ich kann verschiedenste Erfahrungen machen. Und es war in meiner Jugend, war das noch viel, viel schwieriger.
Ja,
Echt?
ich glaube auch, wir leben in einer unfassbar spannenden Zeit und mit wahnsinnigem Wohlstand, so gut ist es ja noch nie
Absolut.
gegangen. Ja. Und trotzdem ist die Unzufriedenheit irrsinnig groß.
Ja, das versteht man. Eigentlich ist es nicht nachvollziehbar, ne?
Ja, sehr schräg. Ja, ich habe schon gesagt, wir haben beim Tischgespräch 2017 lange über Bürgerbeteiligung gesprochen. Wie sehen Sie denn heute Bürgerparlamente oder Bürgerräte?
Ja, ich finde nach wie vor, dass das eine gute Sache wäre, wenn man das hätte in einem stärkeren Ausmaß, und zwar vor allem auf Gemeindeebene. Da, wenn nämlich dort sind ja die Leute unmittelbar betroffen. Sie können sich einbringen, weil es soll eine Garage gebaut werden, soll ein Einkaufszentrum so oder so gemacht werden, wie immer. Ne? Aber wenn man da so einen Bürgerrat hat, gerade für diese Infrastrukturentscheidungen in einer Gemeinde, bindet man die Leute ganz anders ein. Wir haben ja in Graz diese großen Diskussionen mit der Verkehrsberuhigung, ne? Dass also die jetzige Stadtregierung setzt eben sehr darauf, dass Radwege gebaut werden, Parkplätze fallen weg und das macht die Leute ganz wahnsinnig. Ich kann nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren und weil ich nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren kann, stirbt die Innenstadt. Was ein völliger Unsinn ist, weil wer fährt mit dem Auto in die Herrengasse, um dort einzukaufen? Das geht schon lange nicht mehr, nicht? Also, aber da, das den Leuten begreiflich zu machen, abzuwägen, zu sagen, wir können so machen oder wir können so machen. Ne? Was ist der Vorteil von dem? Was ist der Nachteil? Wie wollt ihr leben? In welcher Stadt wollt ihr leben, wo die Autos super durchfahren, ähnlich wie in den amerikanischen Städten mit den Stadtautobahnen? Oder wenn Sie in Prag denken, am Wenzelsplatz geht die Stadtautobahn dabei vorbei. Ist das vorzuziehen? Und ist es schön, wenn die Straßen vollgepackt sind mit Autos? Ist das ästhetisch oder aus welchen Gründen immer was Beglückendes? Wird kaum jemand sagen, na, das ist super. Also Gott sei Dank haben wir die Autos dort alle abgestellt. Ne? Also da stärker einzubinden, stärker zum Nachdenken zu bringen, da hätten Bürgerräte eine gute Funktion.
Müsste man denen dann nicht auch wieder Streiten beibringen, wenn man davor gesagt haben?
Absolut, absolut. Und vor allem auch aushalten, dass der andere anderer Meinung ist. Ist nicht immer leicht. Ich sehe selber bei mir, wie ich da an meine Grenzen komme. Also wenn dann irgendjemand was vertritt, ja, und dann, was denn gestern, sagt mir da eine Frau, war da so ein Gespräch Und da wird er jetzt, stellt man sich vor, dass er zweites verpflichtendes Kindergartenjahr geben soll, weil eben Kinder nicht richtig Deutsch lernen und in die Schule kommen und praktisch kein Wort Deutsch sprechen, obwohl sie, also für Graz kann ich das nur sagen, in Graz geboren sind. In Wien ist es nicht anders. Und die hat dann gesagt, also völliger Blödsinn, ein zweites verpflichtendes Kindesjahr, Kindergartenjahr, weil mit dem ersten hat es schon nichts gebracht. Ich meine, ja, aber der Herr will ja ein zweites. Ne? Und also da ist es dann oft schwierig, ne? Dass man ruhig bleibt.
Gut, dass ich eine Vorausahnung habe. Jetzt bin ich zwar erst 51, aber mir kommt heute schon vor, je älter ich werde, desto schwieriger wird das für mich. Wie wird denn das, wenn man dann auf die 80 zugeht?
Ja, aber das haben wir heute ja auch, das große Glück. Und für Sie ist es ja dann noch besser, nachdem Sie 30 Jahre jünger sind als ich. Die Medizin entwickelt sich, ne? Die Lebensbedingungen, wir leben viel gesünder. Also es ist schon die Chancen, ein gesundes Alter zu erreichen, also noch gesund zu sein, wenn man alt ist, die steigen, ne? Und die werden noch größer. Weil dann ist es ein großes Glück, ne? Wenn man das hat.
Haben wir den Menschen in den vergangenen Jahren da vielleicht nicht genügend Verantwortung zugetraut?
Wahrscheinlich, ja. Es ist schon ein, so ein Politikverständnis hat sich da gebildet. Wir machen das für euch, ne? Wir schauen, also wir, weiß nicht, wir machen die Straßen, wir die Bahn, alles modernisieren wir, dort kriegt ihr Geld, dort, das fördern wir. Pandemie. Die Pandemie war auch in der Hinsicht ein Einschnitt. Der Staat zahlt alles. Jetzt kommt man drauf, dass die Förderungen viel zu hoch waren, nicht? Wo die Tochtergesellschaften alle auch bis zum Höchstbetrag die Förderungen gekriegt haben. Und da ist schon so eine Anspruchshaltung entstanden. Also wenn ich das jetzt nicht mehr machen darf, ne, muss der Staat mir was zahlen. Wenn Sie sich zurückerinnern an den Beginn der Pandemie, als da die Lokale eine Vollvergütung bemessen am Umsatz bekommen haben, Wahnsinn. auch die, die sowieso so verkauft haben im Straßenverkauf, ne, auch denen hat man das abgegolten, obwohl die weiterverkaufen konnten. Es war völlig absurd. Und ich glaube, das hat da schon eine große Rolle gespielt auch. Oder spielt eine große Rolle für die Einstellung gegenüber der Politik?
Das und natürlich, dass ich diese, ich will nicht sagen Hängematte, aber dieses Gefühl von, das müssen sich andere kümmern, was geht mich das an, ist da schon ein bisschen gestiegen, glaube ich auch. Aber über Jahrzehnte, das würde ich jetzt nicht die letzten 5, 6 Jahre sehen, sondern glaube ich in einem größeren Zeitraum.
Ja, ja, und das ist halt die Kehrseite des Sozialstaats. Ne, dass ich davon ausgehe, der Staat muss sich um das alles kümmern. Ne? Also ich muss da und da unterstützt werden, dort unterstützt werden, muss der Staat machen. Dass der Staat wir sind und die ja irgendwo das Geld hernehmen müssen. Aber da kommt sofort das Argument, ja, macht eine Reichensteuer, eine Erbschaftssteuer. Ja? Aber nur, auch wenn man eine Erbschaftssteuer, eine Vermögensteuer macht, man wird nicht so viel Geld kriegen, dass man das so verteilen kann, wie die Leute es gerne hätten, nicht? Das ist also ein Wunschtraum.
Ja, vor allem, warum, ja, verteilen, da fängt es ja wieder an, wo bleibt da die Verantwortung? Also,
ja.
Wo beginnt denn dann Demokratie eigentlich im Alltag?
Ja, schon bei einem selber, in der Familie. Nicht, dass sie schon ihre Kinder mitreden lassen, ja, nicht die Entscheidungen von oben herabfällen, sondern halt einbinden, erklären, überzeugen, so wie man halt das Leben gestaltet. Aber ich glaube, die Familie ist da schon eine wichtige Keimzelle.
Auch um streiten zu lernen, glaube ich.
Genau, also, genau.
Da gibt es ja ganz viel Gelegenheit, dass man streiten lenkt, sozusagen, und da ja, Position beziehen lernt. Das finde ich ganz wichtig.
Ja, und nicht gleich böse ist, ne? Weil jemand eine andere Meinung hat oder was anderes will. Genau. Ne? Und man muss ja eh, wenn man Kinder hat, wenn sie in die Pubertät kommen, man muss ja eh mit dem umgehen, ne? Wie die dann selbstständig werden, wie sie eigenständig werden. Ist ja nicht leicht. Ne?
Und genau. Manchmal muss man es auch umgehen.
Ja.
Man muss nicht immer die Konfrontation suchen. Ja, jetzt haben wir gerade eine coole Situation. Österreich übernimmt wieder Verantwortung im UN-Sicherheitsrat. Welche Chancen sehen Sie denn da?
Ja, ich glaube, das darf man nicht überschätzen, ne? Das ist ein nicht ständiges Mitglied und ist der Sicherheitsrat wird ja blockiert durch die ständigen oder durch einige ständige Mitglieder, Veto, Russland, China bei den ganz großen Konflikten. Also inwieweit jetzt dann ein Staat wie Österreich da einen Beitrag leisten kann für den Weltfrieden, wird man sehen. Also ich glaube, man muss da ziemlich am Boden bleiben. Aber natürlich ein bisschen was kann man vielleicht anstoßen, aber man darf das nicht überschätzen, nicht? Aber, und ich finde es auch schade, dass man eigentlich die ganze Kampagne jetzt für einen Sitz im Sicherheitsrat hat man ja mit der Betonung der Neutralität geführt. Österreich ist ein neutrales Land. Nur, das ist ein Konzept von gestern. Also unsere Neutralität, die schützt uns nicht. Das sehen die Leute noch nicht ein, nicht? Aber das reicht nicht aus. Und wenn wir sagen, ja gut, wir sind ja von NATO-Staaten umgeben, wie einmal ein früherer Bundeskanzler gesagt hat, und von der hochgerüsteten Schweiz, und kann schon nichts passieren. Es ist nicht gerade sehr anständig, ne? Und jetzt abgesehen davon, von dieser Trittbrettfahrerei, aber da gibt es jetzt ein Buch vom Herrn Gade, von dem Franz Stefan Gade, der sagt, also ein Militärstratege, und der sagt, also die Gefahr, dass dann Österreich da einbezogen wird, wenn es wirklich zu einem Konflikt kommt zwischen Russland und der NATO, die ist gewaltig. Weil man wird nicht sagen, die Österreicher sind neutral, da gehen wir drum herum. Also das wird nicht so sein. Und natürlich, ich bin auch dafür, dass wir in Frieden leben. Bin auch dafür, dass wir in Frieden mit Russland leben. Aber nur die Russen nicht das Volk, aber Putin, die sehen das leider anders, ne? Und ich glaube, man muss sich mit der Realität konfrontieren. Es hilft ja nichts, ne? Man kann natürlich seinen Traum träumen und es wäre schön, in seiner friedlichen Welt zu leben. Ganz, ganz wichtig, aber die Tatsachen sind einmal andere jetzt.
Wie schätzen Sie das ein? Wäre man damit attraktiver als Standort für ich möchte gar nicht sagen, Friedensgespräche?
Also wir haben es in der Vergangenheit gesehen, dass da nicht Österreich erste Wahl war. Andere Staaten, auch skandinavische Staaten oder die Emirate, nicht? Oder jetzt Pakistan im Konflikt Iran, USA, Israel. Also das ist eine Illusion. Das war vielleicht, hat ein gewisses Gewicht gehabt zur Zeit des Kalten Krieges, als Österreich, das eine Zwischenposition hatte, da die Westmächte, dort Russland und seine Verbündeten, aber das ist Schnee von gestern.
Welche Entwicklungen in Europa machen Ihnen denn derzeit Sorge?
Diese depressive Stimmung bei den Leuten und diese Geringschätzung der eigenen Fähigkeiten und auch des Wertes, den Europa bedeutet, was wir erreicht haben, eine liberale Gesellschaft, solche Freiheit, die wir genießen können. Und Europa ist ja wer? Europa. Über 400 Millionen Menschen, das ist ein großer Markt, das noch immer eine Wirtschaftsmacht und hat noch immer auf vielen Gebieten sehr viel aufzuweisen. Aber jedenfalls haben wir Europäerinnen und Europäer ein Leben, von dem viele auf der ganzen Welt träumen. Daher wollen sie auch herkommen. Und dass wir diesen Wert auch schätzen, den wir da haben und das Glück, dass wir da in dem Europa leben dürfen.
Ich finde auch die Kommunikation aus allen Richtungen ist ein bisschen zu sehr defizitorientiert.
Ja.
Also immer darauf bedacht, was können wir denn alles nicht und
Ja,
woran
ja.
fehlt es denn? Und gar nicht einmal, zumindest nicht einmal mit einem Auge darauf geschielt, was schafft man denn alles gut? Weil das
Genau.
war ja die Basis, sich weiterzuentwickeln und nicht in diese Negativspirale starren und einzuschwenken.
Natürlich auch für das ganze Selbstverständnis und Selbstbewusstsein. Nicht? Und dann immer, das sind spielen natürlich die Medien auch eine große Rolle. Bei den Friedensverhandlungen jetzt in Pakistan, Europa sitzt nicht mit am Tisch. Europa ist nicht dabei, hat nichts zu reden und so. Also, ja, aber das ist so, ja, aber das ändert ja nichts daran, dass Europa einen Wert hat. Jedenfalls für uns alle, die wir hier leben und auch für die natürlich, die herkommen wollen. Und da kann natürlich, was die Amerikaner sagen oder eben das, die Trump-Administration, Europa wird überrannt von den Migrantinnen und Migranten, der Niedergang der westlichen Kultur, Einschränkung der Meinungsfreiheit, weil eben diese rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien sich nicht so entfalten können, meinen die, obwohl sie es ja eh können. Ne? Aber jedenfalls, Nazi-Propaganda ist verboten, es darf nicht sein, anders als in den USA. Und da hier dieses schlecht machen die ganze Zeit und dass wir das dann internalisieren und uns selber schwach und arm und so fühlen, ne? Das finde ich ist unser größtes Defizit.
Ja. Was müsste denn Österreich wieder stärker einbringen, ob jetzt in der EU oder in anderen Organisationsformen oder vielleicht sogar intern, was müsste man denn machen?
Ja, auch mal schauen, dass wir in Österreich so eine positive Stimmung haben. Uns in Österreich der Werte, die wir verkörpern können, bewusst sein und auch der Mängel, die wir haben und etwas tun, um diese Mängel zu beheben. Wie schwer uns das fällt, sieht man überall. Man sitzt beim Gesundheitssystem, man sitzt beim Bildungssystem. Wenn irgend an einer kleinen Schraube irgendwo gedreht wird, ist ein Aufschrei. Denken Sie an die Lateindiskussion. Also so, ja, wesentliches Thema. Oder denken Sie beim Gesundheitssystem, nicht? Das wird jeder sagen, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Diese verschiedenen Finanzierungsströme, die wir haben, die sind katastrophal, weil einer die Verantwortung auf den anderen abschiebt und nicht geschaut wird, die Kosten wirklich zu mindern, nicht? Also da müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Ne? Und da könnte Österreich, so wie die skandinavischen Staaten, dann auch ein Beispiel für andere Staaten sein. Und dann müssen wir bei uns anfangen.
Jetzt haben Sie die skandinavischen Staaten genannt. Nehmen Sie dort wahr, dass die sich viel positiver geben, dass die viel wertschätzender unterwegs sind, oder?
Ja,
den Eindruck habe ich. Also ich finde ja, keine Ahnung, Dänemark oder Schweden, die sind ja da, ich glaube, herausragend aufgestellt. Also kurz habe ich es gelesen oder gesehen, ich weiß nicht mehr, dass die Schweden jetzt ein Riesenvorkommen an seltenen Erden entdeckt haben, ganz im Norden. Das könnte natürlich für ganz Europa von Bedeutung sein.
Natürlich.
Und den Ball kann ich aufnehmen, kann ich sagen, schau's her. Damit lösen wir ein großes Problem der Abhängigkeit vom Monopolisten, möchte man fast sagen, Monopolisten China. Und ja, lasst uns was draus machen, nämlich in der positiven Kommunikation, was Selbstverständnis Europas betrifft.
Ja.
Jetzt muss ich nur mal zurückkommen zum Einfachmachen, weil das ja der Einfachmachen-Podcast ist.
Ja.
Wann haben Sie denn zuletzt einfach gemacht, obwohl Sie das Ergebnis nicht gekannt haben?
Naja, ich muss ja manchmal was schreiben. Ja, für die Zeitung, die kleine Zeitung fragt mich öfter, soll ich irgend so einen kurzen Kommentar schreiben? Und da weiß ich oft auch nicht, was ich jetzt schreiben soll und dann beginne ich einfach. Also ich mache es einfach. Und im Zuge des Schreibens kommen dann die Gedanken und die Ideen. Ja, und dann, das gelingt nicht immer gleich, aber da manchmal ist es gar nicht so schlecht. Also einfach beginnen, einfach irgendwas anzugehen.
Es ist ja ganz viel Vertrauen darin, dass das im Schreiben schon entstehen wird.
Absolut, ja, ist ja auch so. Ne? Ja. Allein, wenn man das versucht, also jetzt zu Papier zu bringen, dann denkt man drüber nach. Oder ich meine, das ist ganz ein lächerliches Beispiel, aber wir haben immer jemanden gehabt, der uns die Rosen geschnitten hat und dann war ich nicht so zufrieden. Und dann habe ich gedacht, nein, ich versuche das einmal selber zu machen. Und dann habe ich die Rosen geschnitten und heuer haben sie besonders schön geblüht. Weil ich es halt so heruntergeschnitten habe. Also ja, eben auch, dass man es halt einfach mal probiert. Ne? Ja,
macht. Ja. Erfordert auch Mut, oder?
Ja, gut, da ist der Schaden halt sich in Grenzen, muss man schon sagen.
Ja, wenn man einfach schreiben anfängt, ja, da ist höchstens mal Zeit und ein Blattel Papier weg, aber sonst nicht viel passiert noch. Trotzdem muss man den Mut dazu haben, ist klar. Eben, welche Rolle spielt denn dann Vertrauen, also eines der V, beim Handeln?
Ja, das ist ganz wichtig, weil es einen stärkt. Na, man muss schon ein gewisses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben, also ein Selbstvertrauen in dem Sinn. Und ich glaube, es gehört auch dazu, eine realistische Sicht seiner selbst, dass man sich nicht überhöht, denkt man, ich bin der große Zampano oder die große Zampano oder was immer, und sagt, ja, bin ein Mensch mit seinen Schwächen, Stärken, und ich probiere es einfach, ja. Und auch, mein, was auch einem hilft, ich habe das, als ich noch bei Gericht war, das öfter so erlebt, dass ich halt einen besonders schwierigen Fall gehabt habe und gedacht habe, also wie soll ich das lösen, wie soll ich das lösen? Und dann habe ich mir gedacht, mir ist noch immer was eingefallen. Ja, und so war
Ja,
es auch, ne?
sehr, sehr schön. Einen kurzen Blick möchte ich nur gern nach vorne werfen mit Ihnen. Sie feiern heuer einen runden Geburtstag. Sie haben mir nicht schon mehrmals gesagt, ich hätte mir nie erlaubt, das zu sagen. Aber wie wird denn gefeiert?
Also wenn es nach mir geht, ich bin keine Freundin großer Feiern. Wir haben voriges Jahr den 80. Geburtstag meines Mannes gefeiert und das war sehr schön. Da haben die Kinder eingeladen und da waren wir Wochenende da im Ausseerland. Das war sehr schön. Was wir vielleicht heuer auch machen werden, dass wir gemeinsam was unternehmen. Die Kinder und die Enkelkinder, eine Wanderung, das haben wir früher auch öfter gemacht zum Geburtstag. Und ja, also in dem Rahmen, dass wir da zusammenkommen, das ist ja immer schön, wenn die Kinder dabei sind, die Enkelkinder. Also wir haben ja insgesamt, mein Sohn, mein älterer Sohn hat noch ein Pflegekind, sind wir aber 12 Enkelkinder. Und das ist nur schon eine große Schar, also 24. Und das ist schon lustig, wenn man was gemeinsam unternimmt.
Super, sehr cool. Worauf freuen Sie sich denn heute mehr als früher?
Ich habe schon in den letzten Jahren ein noch engeres Verhältnis zur Natur bekommen. Also ich bin immer sehr gern in den Wald gegangen. Schon als Kind bin ich in den Wald. Und jetzt ist es für mich, das ist schon mein großer Luxus, dass ich da so eine Runde gehe und wo wir wohnen in Graz, da gehe ich von zu Hause weg und bin dann gleich im Wald. Mal am kleineren Wald, gehe ein Stückchen weiter, dann ist noch ein Wald und so. Und das ist schon sehr schön. Also ich habe mich immer schon für Bäume begeistert. Wirklich, ich liebe Bäume. Und das, auf das freue ich mich immer. Das war überhaupt das Frühjahr so wunderschön. Und dann die Vögel singen, wenn ich da in der Früh hinausgehe, das ist einfach eine Freude. Und da bin ich schon froh, dass ich das machen kann, dass ich noch hinausgehen kann. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Die Bäume, was ist die Faszination an Bäumen?
Wie
Woher
die
kommt
da
die?
stehen, gell, in dieser Festigkeit, ne? Dann denke ich mir, was die schon alles erlebt haben. Ne? Dann der Peter Rosegger, der steirische Dichter, der hat ja so viele Sprüche geprägt und wir haben da auch so einen Peter Rosegger Gedächtnisweg, der Maria Grünerwald, weil er hat die Maria Grün geheiratet seinerzeit. Und auf einer Tafel steht, der Fichtenbaum weiß nichts von Gott und wächst doch dem Himmel zu. Ist einfach ein lieber Gedanke, würde ich sagen. Aber der Baum, der so fest in der Erde verwurzelt ist, der schafft so eine Verbindung hinauf. Man schaut hinauf, man schaut sich die Rinde an, man schaut sich die Blätter an. Man sieht die Vögel, die da in den Zweigen sind. Das ist einfach was Schönes. Und mein großer Wunsch war es, als ich noch in die Schule gegangen bin, ich möchte mal diese Riesenbäume in den USA sehen. Also das hat mich fasziniert. Weißt du, wie viele Männer fassen sich an den Armen, um so einen Baum zu umfassen, diese Sequoia. Und als ich in den USA dann ein Jahr war, habe ich wirklich eine Reise gemacht und bin wirklich hingefahren. Und das war ein Erlebnis.
Fantastisch. Wenn Sie Ihrem 30-jährigen Ich einen einzigen Satz mitgeben könnten, welcher wäre denn das?
Tu das, von dem du glaubst, dass du es tun sollst. Trau dich. Trau dir was
Trau
zu.
Dich. Schön. Womöglich haben sie das ja schon damals gesagt.
Weiß ich nicht. Liegt schon Zeit zurück.
Sehr gut. Ja, Frau Gries, jetzt habe ich Sie ganz viele Fragen gefragt, aber wenn Sie jetzt darüber nachdenken, welche Frage hätten Sie sich denn selbst noch gestellt, die ich Ihnen jetzt nicht gestellt habe?
Schwierig. Sie haben mich so viel gefragt, quer durch. Und ja, also das, was mir wichtig ist, diese Grundeinstellung, diese positive Grundeinstellung, die wir alle haben sollten und um die wir uns bemühen sollen, dass das für die ganze Gesellschaft so wichtig ist und dass wir alle das Gute im Kleinen sehen sollen. Also sich an dem freuen, was am Guten passiert. Wenn einen jemand freundlich anschaut, ja, wenn einen jemand grüßt, wenn man eine Blume sieht, wenn man einen Baum sieht, wenn die Sonne strahlt, wenn man die Vögel singen hört. Also sich an diesen Sachen zu freuen, ich glaube, das macht das Glück im Leben aus. Und die Begegnungen mit Menschen, dass man jemanden kennenlernt, sich mit ihm austauscht und sich daran freut, ja, dass es einem anderen auch gut geht. Also diese positive Grundeinstellung, ich glaub, das ist das Um und Auf, worum wir uns bemühen müssen. Gelingt nicht jeden Tag, aber sollte ein Ziel sein, das wir haben.
Sehr schön. Ich finde, das ist ein wunderbarer Schlussgedanke. Ich bedanke mich sehr herzlich. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Sie haben mir eine große Freude gemacht, dass Sie so schnell auch zugesagt haben. Innerhalb einer Stunde war die Antwort da und sie haben gesagt, ja, natürlich erinnere ich mich und das macht mir ja klar.
Ich sehe das noch vor mir, dort, wie wir dort gesessen sind. War sehr schön, ja. Sehr nett.
Ja. Nein, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und war sehr erhellend und natürlich positiv.
Ja, alles Gute Ihrer Familie auch. Alles
Danke.
Gute, viel Erfolg und ja. Viel Freude.
Ihnen auch. Und eine schöne Feier oder eine schöne Wanderung dann mit Ihren Lieben.
Ja. Alles Gute
Super.
Noch.
Danke. Dankeschön.
Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
Tschüss.
Schöne Grüße an Ihre Familie.
Danke, ja. Zurück auch. Und bekannterweise.
Alles Gute.